Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Moni.
Es ist Sonntag zurzeit, der 4. Juli. Es ist immer noch verdammt warm und sehr, sehr sonnig da draußen. Und während ich verzweifelt auf das abkühlende Gewitter warte, was uns der Wetterdienst seit Samstag verspricht, denke ich, könnte ich mal die 34. Folge von Monis Motivklingel aufnehmen. Oder zumindest den so und so vielten Anlauf dafür machen, weil während ihr das hört, schlummern schon einige Fehlversuche auf meiner Festplatte. Ja, das Thema für heute, das habe ich ausnahmsweise mal nicht durch Blättern in meinen Zeitschriften oder durch Wühlen meiner Bücher oder Lesen meiner Blogs gefunden, sondern das Thema für heute hat initial seinen Anfang beim Aufräumen. Ich habe mich nämlich mal wieder mit meiner größten Baustelle in der Wohnung beschäftigt, mit meinem Arbeitszimmer, wo es doch so die ein oder andere Ecke gibt, wo sich die Dinge so aufeinander stapeln und man nicht mehr so richtig viel Durchblick hat. Und bin dabei auf den wohl geordnetsten Teil meines Arbeitszimmers gestoßen, nämlich auf meine Buntstiftsammlung. Da gibt es so ein kleines Rollladenschränkchen und da gibt es Holzschachteln drin und in diesen Holzschachteln sind meine Buntstifte, die ich seit Jahren nicht gebraucht habe, aber es gibt sie noch und sie sind unglaublich sortiert. Ich habe nämlich, so wie das wahrscheinlich jeder irgendwie macht, die Buntstifte nach Ähnlichkeit in die Schachteln sortiert. Das ist irgendwie was ich seit ich klein bin nicht lassen kann. Wenn ich so einen Stapel Buntstifte habe, dann fange ich schön bei Gelb an und dann nach Gelb kommt Orange und nach Orange kommt Rot und dann wird es irgendwann immer blaustichiger, dann wandert es über Lila zu Blau und über Blau zu Grün. Das Grün wird dann heller und gelber und ich könnte wieder bei Gelb anfangen, aber da war ich ja schon. Ja, und was ich kürzlich gelesen habe, ist, dass das eigentlich eine Sache ist, wenn man egal wem, also Erwachsene oder Kinder, so ein Bündel Buntstifte auf den Tisch wirft und sagt, sortier mal, dann sortieren die alle gleich. Nämlich mehr oder weniger so, wie die da oben in meinem Arbeitszimmer, in meinen Holzschachteln bei mir sortiert sind. Die einen fangen vielleicht nicht bei Gelb an, sondern bei Rot und die dritten fangen bei Blau an. Aber diese Farbreihe ist im Grunde immer dieselbe und wenn man sie am Ende zusammenfügen würde, käme der Farbkreis raus. Ja, dieser Farbkreis, mit dem ist, glaube ich, jeder schon mal im Kunstunterricht gequält worden. Und auch wenn man auf einem Fotoseminar landet oder eine Fotobesprechung sich anhört oder ein Fotobuch liest, kommt man an dem Farbkreis nicht vorbei. Weil dann heißt es immer, die Farben, die einander gegenüberliegen auf dem Farbkreis, bilden miteinander Komplementärkontraste. Und die sind halt fürs Foto ganz praktisch, weil sie A, natürlich sehr stark kontrastierend sind und damit halt Spannung im Bild erzeugen und weil sie B, miteinander sehr gut harmonieren, obwohl sie Kontraste bilden. Und so ist ein Komplementärkontrast in den meisten Fotos ein gern gesehener Gast. Oh, ich habe sogar gereimt. Ja, und finde ich auch immer gut. Kann man in der Fotografie natürlich nutzen. Jetzt sagt man, naja, eigentlich muss ich die Farben einer Szene ja so nehmen, wie sie da so kommen. Also ich kann die Leute ja nicht bitten, sich was anderes anzuziehen. Aber so ein bisschen Einfluss hat man in der Fotografie natürlich schon. Durch geschicktes Kroppen zum Beispiel kann man ein bisschen darauf achten, dass die Farben im Bild sind, die halt miteinander harmonieren oder halt miteinander diesen Kontrast bilden. Oder manchmal findet man Motive auch erst, weil man auf diese Kontraste aufmerksam wird und daraus ergeben sich dann spannende Motive, weil sie diesen Farbkontrast abbilden. Aber was ich nicht wusste bei diesem Farbkreis, ist, dass es da noch andere Beziehungen gibt. Also da gibt es im Grunde noch sehr, sehr viele, aber an einem bin ich hängen geblieben. Und zwar den der Farbmehrklänge. Also es gibt tatsächlich was sich Farbdreiklang oder Farbvierklang schimpft. Und Mehrklänge kannte ich bisher nur aus der Musik. Aber wie das bei so vielen von diesen visuellen, ja in Anführungszeichen, Künsten so ist, findet man da oft sehr viele Parallelen zu anderen Disziplinen aus dem kreativen Bereich. Und hier ist halt eine Parallele zum musikalischen Bereich. Wenn man auf so einen Farbkreis jetzt eine Schablone legt, aus der ein gleichseitiges Dreieck gestanzt ist zum Beispiel, dann bilden die Farben, die sich dann in diesen Ecken des Dreiecks befinden, miteinander einen Farbdreiklang. Und auch der hat wieder eine Wirkung auf den Betrachter. Zum einen sind die Farben alle gleich weit voneinander entfernt im Farbkreis, weshalb man ihnen nachsagt, dass sie eine harmonische Wirkung auf den Betrachter ausüben. Und auf der anderen Seite sind sie einander doch noch relativ stark gegenüber, weshalb sie doch einen einigermaßen großen Kontrast abbilden. Also wenn man sich jetzt mal so einen Farbkreis, ich werde auch mal einen verlinken in den Shownotes, anguckt, sei es der von Newton oder der von Goethe, die sehen sowieso alle mehr oder weniger ähnlich aus, dann wäre so ein Farbdreiklang zum Beispiel zwischen den Farben Purpur, der Farbe Blau und Gelb. Und wenn man sich da mal so eine Schablone denkt, die kann man dann ja so einmal quer über diesen Farbkreis ziehen, dann sieht man, welche Farben zum Beispiel so einen Dreiklang bilden. Und ich möchte es mir eigentlich mal tatsächlich mal nachbasteln, einfach um zu sehen, wo denn so mein Lieblingsfarbmehrklang liegt. Zwischen welchen Farben, also welche Farbkombination mich am meisten anspricht. Und dann, glaube ich, gucke ich mir mal meine Fotos an, ob sich das in irgendeiner Weise wiederfinden lässt. Also ich könnte mir denken, dass ich bei meinen Farbfotos da doch so unbewusst eine gewisse Präferenz drauf lege. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, warum ich das Thema so interessant finde. Also zum einen hat es diese komische und doch sehr spannende Parallele zur Musik. Und auf der anderen Seite denke ich, wenn ich mir das so ein bisschen genauer angucke, kann ich, glaube ich, doch einiges darüber lernen, warum ich welche Motive wie aussuche. Und ist natürlich auch eine ganz schöne Möglichkeit, so wenn ich mir mal andere Fotos von anderen Leuten anschaue oder von Fotografen, deren Werk mir besonders gut gefällt, einfach ein bisschen zu gucken, was tun die mit Farben. Farben, das ist ja so eine Sache, das ist ja auch ein Urinstinkt, genau wie Musik. Also man kann sich gar nicht aussuchen, ob man auf Farbe reagiert, man tut es einfach. Also Farbe ist was immer etwas transportiert. Farbe kann Kontext transportieren, also dass ich zum Beispiel bei den Farben Blau automatisch an sowas wie Himmel oder Meer denkt. Bei Rot gibt es auch so ganz gewisse Sachen, die einem einfallen. Liebe, Feuerwehrautos, Leidenschaft, Rosen. Was fällt einem noch alles bei Rot ein? Also Kirschbonbons. Aber daran sieht man, jeder assoziiert zu einer Farbe einen gewissen Kontext. Und deshalb kann man Farbe in dem Sinne auch in der Fotografie sehr gezielt einsetzen, um Kontext zu transportieren. Was Farben noch machen, ist, sie haben eine psychologische Wirkung. Sie transportieren auch Stimmungen. Also man sagt gewissen Farben nach, dass sie beruhigend wirken. Zum Beispiel ja, Blau und Grün zum Beispiel. Ne? Also deshalb haben so Landschaften, so Nordseelandschaften, die man fotografiert mit viel Grün und viel Blau, halt häufig eine sehr, sehr beruhigende, fast schon, Einschläfer möchte ich nicht sagen, aber doch schon faszinierende Wirkung manchmal. Je nachdem, welche Farben man aussucht, kann man damit auch irritieren oder eine Bedeutung unterstreichen. Und also Farben haben richtig die Eigenschaft oder die Farben haben die Fähigkeit, eine Stimmung, eine Szene mit Stimmung aufzuladen, kann man sagen. Also wenn man Leidenschaft, zum Beispiel in der Werbung sieht man das, wenn Leidenschaft suggeriert werden soll, dann kommt in irgendeiner Form meistens Rot und Schwarz vor, sehr, sehr häufig. Wenn Ruhe ausgedrückt werden soll, dann können es so monochrome, rein weiß Geschichten sein oder auch, wie gesagt, Blau- und Grüntöne. Wenn Surrealität und eine gewisse Traumhaftigkeit angedeutet werden sollen, das gibt es in Filmen, dann ist es sehr, sehr oft wie bei einer Cross-Entwicklung farbverschoben nach Gelb oder Grün-Blau. Also dann gibt es diese Farbigkeit, beim Film Die Matrix ist es ja eingesetzt worden, dann kippt das Ganze so in den etwas surreal wirkenden Farbraum. Oder Lebendigkeit. Wenn man jetzt sehr bunte Bilder hat mit sehr starken Farbkontrasten, dann sind das auf jeden Fall Bilder, die ausgesprochen lebendig, die können fast schon laut wirken in ihrer Anmutung. Und hier kann man, also mit dieser psychologischen Wirkung von Farbe, kann man auch spielen, die kann man auch einsetzen, wieder indem man sich so ein bisschen anguckt, wie kann ich meinen Ausschnitt wählen im Foto, dass halt gewisse Farben im Foto vorkommen, die meine Bildaussage unterstreichen, beziehungsweise dass ich die halt eben aussperre aus meinem Rahmen, die meine Bildaussage vielleicht zerstören würden oder die ablenken würden von dem Eigentlichen, von der Hauptszene im Bild. Und das Problem an der Geschichte ist eigentlich nur, dass es so verdammt viele Sachen gibt, die mit Farben in Fotos passieren können. Also das ist wirklich, ja, je öfter ich mir das angucke, desto mehr weiß ich eigentlich, was ich alles nicht weiß darüber. Und was man alles vielleicht in Bildern, ja, dass man manche Sachen halt nur unterbewusst unterbringt oder dass man auf manche Sachen gar nicht achtet, weil man sie nicht kennt, aber auf die vielleicht andere reagieren oder die auf die andere achten. Also wenn man so ein bisschen gucken will, dass man die Bildwirkung oder das, ja, die Bildwirkung, die Farbigkeit, den visuellen Ausdruck eines Bildes kontrollierst, dann muss man eigentlich ein bisschen was über Farben, ja, Wissen über Farben einsetzen oder Farbwirkung einsetzen, die man vielleicht zum Teil ja nur intuitiv macht, zum Teil noch gar nicht kennt. Wie das so meistens ist mit vielen, vielen kreativen Dingen. Ja, irgendwie wartet man immer darauf, dass einen Kreativität überkommt oder dass man plötzlich eine super Idee hat. Aber es gibt ja kluge Menschen, die mal formuliert haben, Kreativität ist ein Zusammenkommen von Vorbereitetsein und Zufall oder was man auch im Angelsächsischen oft hört, den Happy Accident bei solchen Geschichten. Und wie das immer so ist, das Vorbereitetsein, also den Accident, den Zufall, den kann man nicht steuern, aber das Vorbereitetsein, das kann man steuern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Unfall passiert, die erhöht man halt, wenn man sich ein bisschen mit solchen Sachen beschäftigt und so ein kleines bisschen Hintergrundwissen anhäuft. Und dass es dann irgendwann zueinander kommt, wie beim Autofahren, wo man über Schalten halt auch nicht mehr nachdenkt. Und ja, beim Thema Farben ist es halt doch schon so, dass man, glaube ich, ganz, ganz viel durch Beobachtung lernen kann. Also wenn man zum Beispiel, ich meine, man muss sich dessen einfach nur bewusst werden, dass da oft bewusst was eingesetzt wird. Also wenn man zum Beispiel Werbung im Fernsehen sieht oder durch eine Zeitung blättert und man stolpert über eine Werbeanzeige, dann wird die Farbigkeit darin mit Sicherheit nicht zufällig sein. Das heißt, hier reicht ein Notizblock in Reichweite oder das elektronische Programm auf dem Rechner oder auch der Gehirnkasten da oben, um sich mal eine geistige Notiz zu machen. Mit welchen Farben wird hier gearbeitet und warum wohl? Und was haben die Farben mit dem Produkt zu tun? Und was lösen die Farben bei mir aus? Und was will damit derjenige auslösen, der die Werbung gestaltet hat? Warum soll ich das Produkt kaufen? Was soll es in mir ansprechen? Oder wenn ich ins Theater gehe, das Bühnenbild oder der Einsatz von Licht, was ja sehr häufig auch farbig eingesetzt wird, das passiert immer im Kontext zu einer Handlung, zu einer Stimmung, die transportiert werden soll. Also mal darauf achten, was bei welcher Stimmungslage, bei welcher Szenerie, bei welchem Spannungsbogen, an welcher Stelle wird welche Farbe eingesetzt? Oder was macht das Bühnenbild? Also was hat das Bühnenbild für eine Farbigkeit? Was ist denn mitgegeben worden? Da geht eine ganze Menge. Oder man kann sich einfach mal selber fragen, was ist meine Lieblingsfarbe und wieso? Und wenn ich jetzt tatsächlich mir ein Ruhezimmer einrichten würde, in welchen Farben würde ich das streichen? Oder welche Bilder mag ich besonders und weshalb? Also hier ist so ein bisschen der Appell, sich ab und zu einfach mal zu fragen, warum? Warum gefällt mir das? Was löst es aus? Warum löst es das aus? Man lernt ein bisschen was über, ja, über sich. Man lernt ein bisschen was über, wie andere Leute so ein bisschen die Gefühlsgeige spielen, gerade bei Werbung zum Beispiel. Also wie beeinflusst man mich? Und was man daraus am Ende zieht, kann man natürlich auch selber wieder bewusst in der Fotografie einsetzen. Das wird nicht alles sofort und einzeln klappen und also ich denke mal, das passiert jedem beim Durchsehen seiner Fotos, wenn man wieder denkt, oh Mensch, wenn hier vorne dieser kleine rote Knopf nicht wäre, dann würde der Blick da nicht immer drauf fallen, sondern auf meine Szene, also solche Geschichten. Aber man kann so Schritt für Schritt lernen, glaube ich, das zu beherrschen. Also immer von weniger zu mehr. Also versuchen erst mit wenigen Farben im Bild klarzukommen, bevor man sich auf die große bunte Szene einlässt. Also Stück für Stück die einzelnen Elemente zusammenfügen. Ja, das war so ein bisschen, was mir zum Thema Farbe so untergekommen ist und eingefallen ist. Wenn ihr da noch Ergänzung habt oder wenn ihr da vielleicht irgendwie ein besonders klasse Foto kennt zum Beispiel oder irgendwas anderes aus dem Bereich, was hier ergänzend gut so passt, dann würde ich mich total über Feedback freuen. Also schreibt es gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Mail oder so. Und ja, also wie gesagt, Diskussion zu dem Thema. Ich bin da auch noch lange nicht durch, wenn da einer noch ein bisschen mehr weiß. Ich finde das Thema unglaublich spannend. Immer her damit. Gerne zum Beispiel auch als Audiokommentar, wenn sich einer traut. Einfach ja ein kleines MP3 aufnehmen, eine Mail hängen, zu mir schicken zum Beispiel. Fände ich total klasse. Und zur letzten Folge kam noch eine Nachfrage, nämlich zum Thema Notizbuch, zum Thema Skizzenbuch, sei es analog oder digital. Ich habe jetzt gerade, muss ich gestehen, denjenigen nicht mehr parat, der das in die Kommentare geschrieben hat. Ich mache einen kleinen Moment, ich klicke mich einfach mal durch. Und zwar war da die Frage, was sich denn als digitales Tool neben Blogs noch dazu eignet, so als digitales Skizzenbuch zu fungieren. Und zwar war das von Montua Shana. Er oder sie fragt, an ein Skizzenbuch habe ich auch schon mal gedacht, allerdings am liebsten in digitaler Form. Daher hatte ich ein Programm für den PC gesucht, in dem ich Fotos und Texte beliebig verschieben und miteinander in Verbindung, ähnlich wie eine Mindmaps oder durch Links, setzen kann. Ich bin bei meiner Suche leider nicht fündig geworden. Kennt von euch jemand so ein Programm? Würde mich freuen. Er hat dann selber, er oder sie selber rausgefunden, dass es ein Programm von Microsoft gibt, OneNote, was sich als Notizprogramm gut eignet. Da kann man Fotos oder Screenshots oder Text einfügen. Und bei der Gelegenheit, beim Thema OneNote, ist mir noch was eingefallen, nämlich ein Tool, was ich sehr, sehr gerne nutze, so als, sage ich mal, digitale Schuhschachtel für alles, was an Ideen oder so reinkommt, ist Evernote. Evernote gibt es sowohl im Netz, also als Web-Anwendung, als auch als kleine App, soweit ich weiß, für iPhone, möglicherweise auch für Android oder BlackBerry. Da bin ich jetzt gerade nicht ganz auf dem neuesten Stand. Es gibt für den ein oder fürs ein oder andere Betriebssystem auch einen Desktop-Client. Und was an Evernote so schön ist, es gibt zwei Modi. Es gibt einen, der nichts kostet, also einen freien Account, den man sich machen kann, oder einen Bezahl-Account. Aber der freie Account, der nimmt Bilder, also man kann Fotos machen mit seinem iPhone oder mit seinem sonstigen Telefon und hinmailen zum Beispiel. Man kann auch direkt aus der App auf dem Telefon Fotos machen und ablegen. Das eignet sich zum Beispiel super, wenn man sich eine schöne Fotolocation irgendwie merken möchte. Man kann Screenshots und Webseiten hinschicken, man kann Text hinschicken, man kann Audionotizen direkt mit der App aufnehmen oder halt auch an diesem Webclient hinmailen. Man kann Ideen hintwittern. Die haben auch einen Twitter-Account. Ich glaube, wenn man mit Direct Message diesen Twitter-Account anspricht, dann landen die Sachen in dem Notizbuch, das man sich dort angelegt hat. Man kann verschiedene Arten von Notizen in eigenen Notizbüchern in Anführungszeichen bündeln. Also ich habe zum Beispiel eins zum Thema Motivklingelfolgen, also alles, was da reinpasst. Dann habe ich eins zum Thema Fotolocations. Wenn ich irgendwo eine Location gut fand oder will nochmal wiederkommen, dann mache ich ein Foto, kleine Notiz dran, wo das war, und schmeiße das auf Evernote. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Tool, gerade weil es so von jeder Ecke aus erreichbar ist. Ne? Web, mobiles Endgerät, Desktop-Client, es geht eigentlich von überall. Und weil es so viele, viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Notizen dort unterzubringen. Man kann das Ganze dann noch verschlagworten, dass man es wiederfindet, wenn es dann eine gewisse Größe bekommen hat. Es gibt eine sehr gute Suche darüber. Also Evernote ist ein ganz schönes Tool, wenn man nicht vorhat, seine Notizen jetzt mit der ganzen Welt zu teilen und über die Fotos zu diskutieren, dann ist das eine ganz schöne Geschichte, um so, sag ich mal, Notizen, Ideen und Skizzen abzulegen. Die Internetadresse von Evernote, die schreibe ich dann auch ins Blog zur heutigen Folge. Gut, wenn da jemand, auch da wieder die Aufforderung, wenn jemand noch ein bisschen mehr weiß im Bereich elektronische Notiztools, dann freuen wir uns, glaube ich, alle über einen Hinweis in den Kommentaren oder per Mail, wie auch immer. Ich verbreite das dann weiter. Ja, ein paar von euch wissen es schon, weil sie sich auf meinen Newsletter eingetragen haben. Der ein oder andere hat es vielleicht auch so gemerkt oder weil er mir auf Twitter folgt. Auf der Workshop-Seite bei Monis Motivklinge hat sich ein bisschen was getan. Drei neue Workshops sind eingetragen. Einer im September. Das ist der Workshop mit Chris zusammen. Absolut analog, die Polaroid Edition. Da geht es ums, ja, wie schieße ich ein Polaroid richtig und wie manipuliere ich es? Also da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, das Bild dann sehr kunstvoll zu entfremden. Im Oktober sind noch zwei weitere Workshops. Absolut analog, in Anführungszeichen, die normale Edition, aber den zweiten Workshop. Da gab es ja schon mal einen im Mai. Und ebenfalls im Oktober gibt es noch einen zweiten Motivklingel-Workshop. Für all die drei Workshops gibt es einen Frühbucherrabatt. Und zwar, wer sich bis zum 16. Juli anmeldet, zahlt 50 Euro weniger. Das war das. Habe ich sonst noch was auf meinen Notizzettel? Ich glaube nicht. Das ist so das heutige Chaos in eine Folge gegossen. Dann bleibt mir nur noch euch eine sehr, sehr schöne Woche zu wünschen und immer schön kühl bleiben bei dem Wetter. Und wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr euch hier meldet, sei es in den Kommentaren www.monismotivklingel.de, per Mail an moni@monismotivklingel.de oder auch gerne über Twitter, twitter.com/nahlinse. Ja, macht's gut und schnappt euch die Kamera und geht raus, macht Fotos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da habe ich doch das Wichtigste fast noch vergessen. Jetzt werde ich die ganzen letzten Tage immer gefragt, wann ich denn endlich wieder mal eine neue Aufgabe stelle. Und ich sage auch noch immer, ja, es gibt einen eisernen Fotografen und ja, ich weiß auch schon was. Und dann nehme ich eine Folge auf und vergesse ihn. Also jetzt als sozusagen Podcast-Nachtrag. Es gibt einen neuen eisernen Fotografen. Ich werde das wie immer auf dem Blog von Monis Motivklingel verlinken. Die Besprechung und wie das Ganze abläuft, das liegt dann alles in Flickr, da gibt es einen Link hin. Und ja, der heutige eiserne Fotograf, fragt mich jetzt nicht, die wievielte Nummer das ist, hat folgende drei Aufgabenteile. Erstens, die dominante Farbe sei grün, also Aufgabenteil 1 überwiegend grün. Zweitens, am Rand. Wie ihr das Thema am Rand umsetzt, sei mir gleich. Das Motiv kann am Rand sein, es kann irgendwas, also am Rand des Bildes sein, es kann am Rand in irgendeiner anderen Form ausgedrückt werden. Denkt gerne kreativ um die Ecke, aber der zweite Aufgabenteil ist am Rand. Und die dritte Bedingung für den eisernen Fotografen ist keine Blumen. Also überwiegend grün, am Rand und keine Blumen. Dieser eiserne Fotograf hat eine Laufzeit von knapp 2 Wochen, läuft nämlich bis Montag, den 19.07. Und wie immer, Foto machen, auf Flickr hochladen, entsprechend taggen. Das Tag zur Sendung werde ich auch auf dem Blog hinterlegen. Ich weiß es nämlich jetzt nicht, weil ich gerade die Nummer vom eisernen Fotografen nicht weiß. Und das Ganze dann in die Flickr-Gruppe, in den dazugehörigen Diskussionsbeitrag einstellen. Wie das geht, findet ihr alles auf Flickr. Verlinkt wird das dann. So, und jetzt bin ich aber wirklich weg. Und ich komme auch heute nicht mehr wieder. Bis dahin. Tschüss.